Ich bin ja selbst schon Podcaster seit, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Zumindest war Podcast da überhaupt gar kein Thema. Und wir gucken uns jetzt die ganze Welt im Podcast an und gefühlt macht jeder jetzt Podcast. Und wir kommen ja an dem Thema gar nicht so richtig vorbei. Die meisten Leute werden sich sicherlich fragen, okay, wenn ich selbst jetzt mit einem Podcast starte, wie bekomme ich denn Reichweite auf den Podcast? Weil darum geht es ja eigentlich in dem ganzen Spiel. Es geht um Expertenstatus, es geht um Reichweite aufbauen, Expertise aufzubauen und vielleicht darüber bestimmte Sachen an den Markt zu bringen. Darum soll es hier aber nicht gehen. Das ist also so zu sagen, heute in dem Livestream sowas wie ein fortschrittlicher Talk, denn es geht um die nächste Stufe, nämlich wenn ich denn Reichweite habe, und zu dem Thema Reichweite werden wir gleich nochmal reden, wie monetarisiere ich dann so einen Podcast? Und in dem Zusammenhang habe ich geguckt, wen kann ich da interviewen, und ich habe schon wirklich seit den letzten Jahren Leute in meiner Pipeline, mit denen ich über so eine Themen wie Podcast reden kann. Und einer davon ist der von mir hochgeschätzte Gordon Schönwälder. Und den habe ich hier eingeladen in diesen Livestream. Bob, wenn du ihn schon mal auf die Bühne holen kannst, dann haben die Leute schon mal gleich ein, hey, da ist er, ein Gesicht zu Gordon.
Yes, der nächste Tanzbär.
Ja, der nächste Tanzbär. Armin, Gordon und meine Wenigkeit. Wir werden Tinder abfackeln demnächst, ja. Also der Gordon, den kenne ich schon wirklich eine ganze Weile. Der hat gefühlt später angefangen als ich, was aber nicht heißt. Aber dafür war er dann viel, viel intensiver am Start und ist dann auch dran geblieben. Ja? Also während ich auf 1000 Hochzeiten irgendwie tanze gefühlt, hat sich Gordon eben, und das ist ja mal die Frage zwischen Spezialisierung und Bauchladen, sehr stark auf Podcast fokussiert. Und deswegen ist er auch jemand, der da Experte ist und den ich da Fragen stellen kann. Er ist mit Podcast-Helden unterwegs, ja, seine Marke, da kommen wir bestimmt nochmal zu, wie wichtig so eine Marke auf so einem Spezialthema ist. Und nach all den Jahren bist du jetzt irgendwie in irgendein Anstellungsverhältnis bei Podigy, einem großen Podcast-Hoster, gerutscht. Und nachdem ich nochmal Hallo sage, lieber Gordon, kannst du vielleicht auf das Thema schon gleich mal eingehen.
Ja, hallo. Ja, schön, dass ich da sein darf. Es ist mir immer wieder eine Ehre, mit dir eine Bühne zu teilen. Dank virtueller Bühne gibt das da nicht so auf dem Parkett so eine Schieflage, aber das ist eine andere Geschichte. Du hast gefragt, wie das mit dieser Anstellungskiste ist. Es ist so, dass ich mit Podigy schon seit 2018 zusammenarbeite. Podigy ist der europäische, einer der größten Hoster in Europa. Podcast-Hoster. Mhm. Und wir haben so die Grundsteine sowohl von Podcast-Helden meiner Unternehmung als auch Podigy waren ziemlich zeitgleich. Und wir sind so zusammengewachsen, haben uns gegenseitig geholfen. Und irgendwann kam dann der Matti, der Co-Gründer, auf mich zu und sagte, Gordon, wie wär's denn, wenn wir das, was wir eh schon machen, jetzt ein bisschen professionalisieren und noch besser zusammenarbeiten? Und habe ich dann einen Jobtitel bekommen, so eine Mischung aus Content Creation, Marketing und Außendarstellung. Und das subsumiert unter dem sehr fancy Begriff Podcast Evangelist. Ja, das ist das. Evangelist. Ja, genau. So ein bisschen Alter, so der Schwede. Geek, besser Guy Cover irgendwas von Apple. Bin ich jetzt hier der Guy Schönwälder von Podigy.
Okay, aber du bist Freigeist faktisch, das heißt, du arbeitest eigentlich so wie immer, nur dass du eben vielleicht ein bisschen Sponsoring-Geld von Podigy jeden Monat in einer Festanstellung bekommst.
Genau, also Podcast-Helden läuft weiter, meine Programme und Produkte laufen weiter. Ich habe natürlich ein bisschen verschlanken müssen, was so die Zeiten und die Produktwelten angeht, aber das funktioniert. Das klappt sehr gut. Also sowohl Podcast-Helden läuft weiter, als auch Podigy, was mir auch nochmal eine Möglichkeit gibt, nochmal ganz andere Welten kennenzulernen. Also auch diese Top 10 Vermarktungsebenen, Corporate Podcasts, habe ich nochmal ein bisschen mehr Einblick bekommen, was da so an Musik passiert, so in dem Thema. Und natürlich auch, wie viel Geld da hin und her geschoben wird für Podcasts und Vermarktung.
Genau, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Ich will noch ein paar Leuten Hallo sagen, nämlich der Stefan Rudolf ist hier noch dazu gestoßen, sei gegrüßt. Die Jessica und auch die Eva, ja. euch herzliche Grüße auf Facebook sogar, ja. Es sind noch Leute auf Facebook. Gordon, lass uns doch mal ein bisschen anfangen mit einem allgemeinen Überblick. Ich habe das Gefühl, Podcast ist wirklich, jeder macht Podcast, völlig anders als das vielleicht, wie es im Jahre 2009 mehr oder weniger begonnen hat. Lohnt es sich für die Leute überhaupt noch, Podcasts zu machen? Oder man hat ja das Gefühl, wenn alle irgendwie starten, ja, dann muss ich nicht noch einen Podcast machen. Wie siehst du das Thema so allgemein gesehen erstmal?
Ja, lass uns erstmal ein bisschen Flughöhe gewinnen, wenn ich darf.
Ja,
und gerne mal so ein paar Zahlen raushauen. Die habe ich jetzt recht spontan im Kopf, weil ich sie noch rausgesucht hatte für uns hier heute. Ich habe ja schon gedacht, dass du mit der Frage
uns
kommst.
Uns beide.
Ja, genau. Also, wenn ich da noch die Zahlen richtig im Kopf habe, ist es so, dass wir ungefähr knapp 50 Millionen YouTube-Kanäle da draußen haben. Das ist schon mal nicht wenig.
Ja.
Mit, ich weiß nicht, wie viele hunderte Millionen an Videos. Dann das nächste große Content-Ding ist Blog. Ja, immer noch ein Thema. Website ist immer noch ein Thema. Da gibt es, je nachdem, welche Quellen man dann raussucht oder findet vielmehr, eine Zahl von 500 Millionen Blogs da draußen bei 1,7, 1,8 Milliarden Websites. So, wenn wir uns dann mal anschauen, dass das extrem viel ist, können wir uns die Podcast-Bubble anschauen. Und da sind wir bei 2 Millionen Podcasts insgesamt. Ja, das ist im Vergleich zu YouTube und zu Blog nicht verschwindend, aber ja, definitiv geringer. Und da aber das Thema gerade so ein heißes Scheiß-Thema ist, und unsere Wahrnehmung da so ein bisschen verzerrt wird, ja, haben wir den Eindruck, jeder macht Podcast, aber es ist immer noch extrem viel Luft nach oben. Und gerade, wenn ich das so sagen darf, gerade haben wir nicht einen Bedarf, aber wir dürfen da auch gerne mehr Frauen hinter dem Mikrofon finden.
Wobei, also erstmal finde ich sehr cool, diese Relationen immer wieder gerade zu ziehen. Da hast du mir jetzt persönlich auch geholfen. Und ich glaube, der eine oder andere wird damit auch erstmal so seinen Werthorizont so gerade gezogen haben. Weil wenn man immer in Social Media unterwegs ist und immer sich mit dem Thema beschäftigt, denkt man ja wirklich, jeder macht das jetzt. Sich aber mal die Zahlen zu Gemüte zu ziehen und zu denken, hey, es gibt ja sowieso so viele Milliarden Websites und trotzdem baue ich meine Websites auch. Warum soll es nicht einen Grund geben, eben mit meinem Inhalt eben auch im Podcast entsprechend da zu sein?
Absolut.
Genau. Jetzt habe ich die zweite Frage vergessen.
Ist gar kein Problem. Lass mich einfach ein bisschen weiter quatschen.
Ja, quatsch doch einfach weiter.
Genau, also der Punkt ist, dass man, also kommen ab und an Kunden zu mir und sagen, Gordon, ich möchte gerne die nächste Laura Malina Seiler werden oder der nächste Mark Maslow für Fitness oder die nächste keine Ahnung was. Es ist schon noch vergleichsweise einfach, sich ein Stück vom Kuchen in der Podcast-Nische abzuschneiden. Aber die Zeit der Generalistinnen und Generalisten ist vorbei. Das bedeutet, ich bin nicht der nächste, also ich schon mal gar nicht, so der nächste Abnehmen-Podcast oder der nächste Social-Media-generelle
Podcast. Warum nicht? Detlef, die Soest hat es genauso gemacht. Hey, wenn wir beide uns nach vorne stellen würden, und das Problem ist, du musst es schaffen.
Das Problem ist, dass viele da draußen, die einen Podcast haben und richtig weit oben sind, eigentlich an sich eine ziemlich hemdsärmelige Show machen, aber deswegen oben sind, weil sie schon vorher sehr, sehr viel Reichweite hatten. Also genau. Das ist dann auch, muss man immer so ein bisschen gucken. Aber wenn wir jetzt so als Otto Normal anfangen, würde ich da mich eher ein Stück weit positionieren, als jetzt zu sagen, ich bin der nächste generelle irgendwas Podcast.
Aber ich kann mich noch erinnern, du machst ja auch, bist ja selbst Veranstalter, machst ja die Podcast-Heldenkonferenz, zumindest in Zeiten, wo wir nicht Corona haben. Du bist davon genauso betroffen gewesen wie wir auch mit unseren Formaten.
Ja.
Ich kann mich erinnern, dass vor vielen Jahren mal irgendwie du eine Podcasterin da hattest, die zum Thema Bulimie ziemlich steil gegangen ist in dem Bereich Podcasting, wo ich mir damals schon gedacht habe, ja, okay, also du kannst so einen Podcast machen, aber wichtig ist, wenn du so steil gehen willst, du musst eine Zielgruppe haben, also ein Problem auch ansprechen, was sehr, sehr breit ist. Bulimie ist ein Thema, glaube ich, zu wenig drüber gesprochen wird, wo aber sehr viele Menschen betroffen sind. Und bei ihr dachte ich mir auch das erste Mal, okay, genau so ist vielleicht der ideale Weg, erstmal zu gucken, wie ist denn dein Thema überhaupt? Ist es so breit, um dann überhaupt Traktion auf das Thema zu kriegen, als wenn du dir jetzt wenn du irgendwie Schuhmacher bist, nicht Schuhmacher, der Rennfahrer, sondern wirklich ein Schuhmacher, also das aussterbende Gewerbe. Und ich mache jetzt einen Spezialpodcast, wo ich meinetwegen sowieso nur eine Zielgruppe von 2000 Leuten irgendwie habe. Lohnt es sich überhaupt nur, wenn ich so eine Breite anlege? Oder nee. Also viele sagen ja, hey, nee, das ist auch in der Nische total wichtig. Ja,
was heißt denn lohnen? Aber scheiße an. Was heißt denn lohnen?
Na, lohnen heißt, dass, da kommen wir ja gleich nochmal zu, dass am Ende des Tages du deinen Lebensunterhalt davon bestreiten kannst.
So sieht's aus.
Das würde ich jetzt
so
mal als
aus.
Basis sehen.
Ja, das ist nämlich die Frage, ne? Und du kannst das sowohl in der Breite haben. Ich meine, ich glaube, du meinst Sarah Tschernikow, die bei mir als Speakerin war.
Ich wusste den Namen halt nicht mehr, aber kann schon sein.
Gar kein Ding. Aber sie war halt auch so eine Jahrhundertwelle, ne? Diesmal alle paar Jahre gibt. Die keine Sau kannte vorher, aber mit dem richtigen Thema, als richtige Person am richtigen Ort war. Genauso wie Laura Seiler seinerzeit das erste Mal das irgendwie was mit Spiritualität in den deutschen Markt gebracht hat. Aber natürlich kannst du sowohl in der Breite als auch in der Nische erfolgreich sein. Wir müssen halt nur Erfolg definieren.
Genau. Und war jetzt die Antwort mehr oder weniger, dass du zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein musst, wie eigentlich immer?
Nein.
Und danach wird's halt schwierig?
Nein.
Oder einfach loslegen?
Also einfach loslegen halte ich aus strategischen Gründen schon mal für so eine Sache, weil wir ja alle irgendwie schon mit unserer Zeit haushalten wollen. Aber wenn wir jetzt hier sind und wir reden über Content und Content Marketing, dann sollte man schon so ein Stück weit positioniert sein, bevor ich irgendwas mache. Aber ich glaube, das meintest du auch gar nicht. Aber vom Prinzip her darfst du dir schon überlegen, welchen Bereich, welchen Stück vom Kuchen willst du dir nehmen. Ne? Und da ein, zwei Gedanken im Vorfeld zu machen, ist bestimmt nicht verkehrt.
Also als von deiner Empfehlung, bevor wir jetzt dann in die Monetarisierung gehen, eher Spezialisierung oder Generalismus?
Ich würde eher spezialisieren, weil es einfacher ist, erfahrungsgemäß, als jetzt wirklich ein globales Thema zu tackeln und wirklich da zu dominieren. Breiter werden können wir immer noch. Sieh uns an.
Ja, natürlich. Ja. Das Universum spielt sowieso mit diesem Thema, ja. Ja. Ganz unerbittlich. Okay, ich fange jetzt an. Wenn wir jetzt das Thema grundsätzlich Erfolg haben und uns auch an das Thema Monetarisierung rantasten, was wäre denn so eine Größe von Erfolg? Wie viele wöchentliche Hörer braucht man, um ja, Erfolg so ein bisschen zu definieren, aber überhaupt in die Richtung Monetarisierung zu denken? Hast du da eine Größe im Kopf?
Nee, tatsächlich ist das eine Frage, die extrem oft gestellt wird, aber die natürlich auch nicht beantworten kann, weil es verschiedene Arten von Monetarisierung gibt. Wenn wir jetzt sagen, können wir einfach mal die großen zwei mal nehmen. Zum einen, ja, dass du Werbepartner hast zum Beispiel. Und die andere Möglichkeit wäre, dass du eigene Produkte und Dienstleistungen vermarktest. Beides Möglichkeiten, diesen Podcast eben einzusetzen, um damit Geld zu verdienen. Wenn wir jetzt mal auf diesen ersten Punkt eingehen, nämlich Werbepartner zu haben, dann muss man da auch noch mal so ein bisschen unterteilen, für welchen Bereich interessiere ich mich jetzt da. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe einen Podcast, der dreht sich um Welpenerziehung. Ja, ich habe jetzt einen Podcast um Welpen, höchst spezialisiert. Es gibt extrem viele Menschen, die Welpen haben. Und das ist eine Zielgruppe, die auch super gerne mal, weiß ich nicht, bei Fressen auf den Laden leer kauft. So, erst Equipment. So. Und dann könnte ich sagen, alles klar, ich gehe jetzt hier zu Podstars oder Zebra Audio oder wie sie alle heißen und sage so, ich habe jetzt hier einen Podcast, der ist ganz neu. Ich habe hier 1000 Zuhörer pro Folge, können wir da was vermarktungsmäßig machen? Dann sagen die vermutlich, nee, weil du hast zu wenig Reichweite. Ja, wenn jetzt sagen, also hier Podstars und Zebra Audio, die vermitteln halt Werbetreibende und Podcaster und bringen die zusammen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich habe jetzt hier Audi, die suchen jemanden für eine Kampagne, dann hat Audi natürlich einen extrem hohen Streuungsverlust in dem Welpen-Podcast. Und deswegen ist das für die nicht interessant. So, wenn ich jetzt aber sage, so liebes Fressnapf, ja, ich habe hier einen Welpen-Podcast, 1000 Folgen pro 1000 Downloads pro Folge, Tendenz steigend, dann kannst du ganz andere Zahlen verlangen und ganz andere Geldbeträge verlangen für eine Partnerschaft, als jetzt zum Beispiel über, weiß nicht, wenn du jetzt ein Audi gerätst oder sowas. Also von daher für die eine Art der Vermarktung sind 1000 oder 500 Downloads völlig irrelevant. Für eine andere Zielgruppe sind 1000 oder 500 Downloads pro Folge höchst interessant. Und da muss man einfach gucken, in welche Richtung der, schwieriges Wort für Stotterer übrigens, Monetarisierung will ich jetzt eigentlich gehen.
Jetzt hast du das ja schon so ein bisschen jetzt in Richtung Podstars gelenkt und natürlich sind da die großen Marken drin. Die machen das auch nicht so richtig falsch, würde ich mal sagen.
Nein,
aber der Hauptteil ist ja im Endeffekt die Erkenntnis darüber, welche Reichweite habe ich denn überhaupt selber als Podcast? Und wenn ich mich mit Podcastern unterhalte, dann sagen auch die Profis, boah, so richtig wissen wir auch nicht, was da so stattfindet. Das heißt, wo es ja andere Vermarktungsformen im digitalen Marketing gibt, wo das relativ klar ist, mit ein bisschen Schwund dabei, was man wegrechnen kann, ist es im Podcast immer noch ein ziemliches, also weder ist festgelegt, wie viele Hörer man jetzt in einer bestimmten Zeitachse hat, noch ist eigentlich technisch auch so richtig Sicherheit da, wie viele Hörer denn wirklich da sind. Ist zumindest mein Stand. Also ist das noch der Stand und wie komme ich aus diesem Debakel in der Vermarktung denn raus?
Also du kannst mittlerweile, also das Problem, was wir im Podcast haben, und das können wir auch Stand heute noch nicht wegnehmen, ist, dass du beim, dass du nicht sowas wie eine Hot, weißt du, diese Hot Maps hast, wo du dann siehst, wo bewegt sich jetzt der Mauszeiger entlang oder dass ich jetzt irgendwie gucken kann, so wie tief wird die Seite runtergescrollt oder sowas. Es gibt beim Podcast allerdings mittlerweile, weil es eben ein Problem war, der Messbarkeit, durchaus Standardisierung, zum Beispiel den IAB-Standard. Da wird definiert, was ist eigentlich ein Download?
Ja.
Und da kann ich nicht so tief ins Detail gehen, weil ich da auch, das echt ein nerdiges Thema ist. Aber was ich sagen kann, ist, dass man mittlerweile sehr, sehr genau tracken kann, wann ist ein Download ein wirklich echter Download und dass man wirklich diese Zahlen auch wirklich als valide Zahlen da hat. Streams ist nochmal ein anderes Thema zum Beispiel. Auch das kann man sehr gut tracken. Da kann man sogar die Performance sich anschauen, wie weit sind Episoden gehört worden im Durchschnitt, wann wurde abgesprungen aus Episoden. Und da kann man mittlerweile schon relativ genau die Nutzung sich anschauen. Und dann gibt es natürlich auch noch so Möglichkeiten, da kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen, dass man da Werbung reinschaltet und auch den Erfolg sehr, sehr genau messen kann.
Jetzt bist du ja bei Podigy und wäre jetzt fatal, dich nicht darauf anzusprechen. Wir hosten zumindest einen Teil von unseren Podcasts auch bei Podigy. Und zumindest in dem Paket, was ich gebucht habe, sehe ich diese ganzen Werte, die du jetzt angesprochen hast, nicht. Oder ich klicke vielleicht nur falsch.
Ja, ich denke.
Gibt es die denn in teureren Paketen oder sehe ich das alles da auch wirklich?
Du siehst je nach Paket mehr Details. Allerdings die Downloads, und das ist ja die Messgröße, von der ich gesprochen habe, die standardisiert ist, die siehst du in jedem Paket, die musst du ja auch sehen.
Ne? Ja.
Und was du dir anschauen kannst, wenn du jetzt also es ist völlig egal, ob du bei Podigy hostest oder woanders, mittlerweile machen das die meisten Podcast-Hoster, dass sie eben nach diesem IAB-Standard eben auch die Zahlen auswerten. Das ist übrigens auch so ein Phänomen, wo ich auch oft darauf angesprochen werde, so Gordon, auf einmal sind meine Zahlen so runtergesackt. Ja, und das ist meistens dann, wenn dieser IAB-Standard Anwendung findet und auf einmal die Zahlen genau sind. Und dann sind sie nämlich in der Regel ein bisschen niedriger. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich wundern, wow, da gab es mal so einen Absacker, das ist vermutlich einfach nur das.
Also nur, weil mich selbst interessiert, wir waren früher bei Libsyn. Ich weiß nicht, das ist ja ein Amerikaner. Haben die denselben Standard? Hatte ich nicht das Gefühl.
Ja. Ja, ich denke schon. Also Libsyn war oder ist in den USA immer noch ein Thema. Libsyn hat es leider nicht so geschafft, am Ball zu bleiben gegenüber anderen Playern. Aber dass sie den IAB-Standard benutzen, davon gehe ich mal schwer aus.
Okay. Ja, okay, dann haben wir ja zumindest von den Größenordnungen schon doch was, wo wir denn irgendeinem Anbieter sagen können, hey, ich habe so und so viel Reichweite, so und so viel Hörer, fressen ab, buch doch mal bitte Werbung auf meinem Podcast. Jetzt die zweite Frage wäre bei Podigy, die Funktion habe ich noch nie genutzt, aber ihr habt ja die Möglichkeit, glaube ich zumindest, auch Commercials einzublenden über automatisierte Verfahren. Sag mal dazu ein bisschen kurz was.
Genau, also es ist so, dass es immer das Problem gibt für Podcasterinnen und Podcaster da draußen, dass ich jetzt eine Werbung spreche zum Beispiel und nennt das immer baked in. Das ist also in der jeweiligen Folge eingebacken und dann kriegst du das auch nicht mehr raus. So, Das ist natürlich doof, ja, wenn du jetzt irgendwie Werbung machst und du hast immer nur die aktuelle Folge. Oder Leute haben ja, oder Werbepartner haben halt x Folgen gebucht. Und dann verschwindet das irgendwann natürlich wieder. Ich finde, interessanter ist halt die Möglichkeit, dynamische Ads einzubauen. Also beispielsweise, wenn du jetzt 50 Folgen hast, zu sagen, okay, ich baue jetzt die Fressnapf-Werbung nicht nur in den letzten Folgen ein, sondern ich baue die in alle Folgen ein. Mhm. Und da gibt es die Möglichkeit, das eben halt an den Anfang als sogenannte Pre-Roll zu setzen, ans Ende als Post-Roll oder irgendwo in der Mitte als sogenannte Mid-Roll. Und dann definiere ich einmal, wo kommen diese Podcast-Werbungen hin und dann kann ich die überall einbauen. Und auch in der ältesten Folge, die immer wieder gehört wird, also auch die alten Folgen werden natürlich gehört, auch mit einem sehr hohen Interesse an Informationsaufnahme, auch da ist die aktuelle Werbung drin. Völlig egal, wie alt die Folge ist. Und das ist natürlich extrem spannend für Werbetreibende.
Und ich kann die Werbung auch jederzeit wieder wechseln, je nachdem,
genau, welche genau. Werbepartner. Ganz genau, ganz genau. Wenn du jetzt sagst so, also aktuell ist es bei Podigy so, dass es kein, wir haben dieses Feature im Mai gelauncht, in der ersten Iterationsphase. Was jetzt kommen wird, ist zum Beispiel auch Kampagnenmanagement, ne, dass man sagt, okay, liebe Werbetreibende, ihr könnt 20.000 Impressionen buchen. Ja, also wir beenden die Kampagne, sobald 20.000 Mal diese Werbung ausgespielt worden ist. Oder so und so viele Wochen. Und dann kann man in diesem Kampagnenmanagement einstellen, okay, ab Woche so und so oder nach 20.000 Impressionen spielen wir Werbung B ein und nicht mehr Werbung A oder sowas. Und das kannst du austauschen, wie du lustig bist. Und das ist nicht nur interessant für Podcaster, die halt irgendwie Werbepartner haben, sondern auch für die eigene Vermarktung, weil du auch natürlich eigene, wenn du jetzt ein Webinar hast oder die Campix anrollt oder sowas, kannst du in jeder Folge, egal welcher, aktuelle Werbung einbauen.
Das ist ja schon ein Problem, dass wenn du immer so ein Backend-Teil machst, dass natürlich für Leute, die jetzt vielleicht alte Ausgaben hören, die dann auch die alte Werbung irgendwie ausgespielt bekommen.
Richtig, genau.
Das macht ja natürlich wenig Sinn. Aber wie ist das denn jetzt technisch, wenn ich jetzt als User mir einfach nur ein MP3 runterlade, um das in irgendeiner Form zu hören, jetzt nicht über irgendwelche Streaming-Plattformen? Yeah. Wie seht ihr denn überhaupt noch, dass da, also wird einmal mit den Ads ausgespielt und dann ist es aber gebaked oder...
Nee. Also wenn du, es ist so, dass die, sobald du auf Play drückst, wird diese Episode heruntergeladen. Ne? Also ich höre jetzt deinen aktuellen Podcast, ja, ja. Vielleicht auch mit dem Wolfgang oder sowas, was ich übrigens ein sehr charmantes Format finde, übrigens Chapeau an dieser Stelle. Und dann hörst du diese Folge, die wird runtergeladen und dann wird in Echtzeit an der Stelle, wo die Werbung kommen soll, das mit eingebaut quasi. Also, und jedes Mal, wenn ein neuer Download passiert, also anders. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich klicke jetzt auf eine Folge und lade die runter und höre mir diese Folge aber erst in 5 Wochen an, dann ist die Werbung von vor 5 Wochen da drin, weil es
genau, das meinte ich irgendwie.
Genau. Aber in der Regel hören ja die meisten die aktuellen Folgen und solange sie etwas herunterladen, laden sie die aktuelle Werbung herunter.
Okay, also das gilt jetzt nur für die dynamische Auslieferung dieses Files und nicht für die wirklich für den echten Download. Da ist es halt wie gebaked.
Ja, das ist richtig. Das ist technisch anders nicht möglich. Okay. Anders ist es bei Streams übrigens. Ne? Also du kannst ja zum Beispiel auch bei der Apple Podcast App oder bei Spotify per se wird es ja gestreamt. Und da ist es egal, wie oft du draufdrückst. Das ist immer die ein neuer Download, wenn du so möchtest.
Okay, jetzt haben wir ja schon die eine Vermarktungsform jetzt schon besprochen, nämlich das über Ads, entweder indem ich die verbacke, weil es vielleicht für mich technisch einfacher ist oder weil ich jetzt mit Podigy oder einem anderen Anbieter jetzt dynamische Ad-Flächen einbaue, die dann auch an eine gewisse Downloadzahl gebunden sind oder wie ist das?
Also du hast, wir tracken die, also wir tracken nicht über die Downloads selber, sondern wir tracken Impressions, so heißt das, also Impressionen. Ja. Ne? Die Zahl der Impressionen ist in der Regel auch ein bisschen niedriger als die Zahl der Downloads und Streams, ne? Weil eben nicht jeder zu Ende hört und an die Werbung kommt. Wir können also mit diesen Impressionen ziemlich genau tracken, wie oft das gehört oder zumindest heruntergeladen worden ist mit einer Absicht. Und das macht das Tracking für Werbetreibende, also die rennen da gerade die Tür ein, ne? Weil das Thema für die wirklichen Problemlöser ist, Es gibt Anbieter, die das schon können, die kommen aus dem Radio und sind vergleichsweise teuer, muss ich sagen. Das ist natürlich nicht für jeden was, der jetzt da mit Werbung anfangen möchte. Und deswegen ist diese Lösung gerade.
Aber jeder, der bei euch bei Podigy Kunde ist, kann auf dieses Feature zurückgreifen.
Genau.
Egal,
genau.
Welche
Download-Zahlen sie haben. Es gibt, ja, genau. Es gibt das Basic-Paket, das ist so für die Einsteiger. Ich probiere mal aus, wie das mit dem Podcasting ist. Da ist es nicht möglich, aber sobald du fortgeschrittener Podcaster bist, hast du die Möglichkeit, dieses Feature zu nutzen. Aufgrund der Architektur ist das auch etwas, was dann Geld kostet. Ne? Also du hast dann, wir liefern das aus in sogenannten Tausender-Paketen. Und je nach Paketgröße, je nach Art deines Grundpakets bei Podigy, kostet das dann, glaube ich, 1000 Impressionen, 8 Euro im nächsten Paket, 1,50 oder sowas. Die genauen Zahlen habe ich gerade nicht im Kopf. Aber
kann sich ja jeder auch selbst angucken.
Genau.
Es geht ja nur darum, wie die Hürde im Endeffekt ist,
genau,
um da sich mal mit auseinanderzusetzen. Das ist ja sowieso immer noch was anderes, das jetzt hier zu hören oder sich selbst damit zu beschäftigen, das zu implementieren.
Ja.
Viele unterschätzen ja immer den Zeitaufwand, der damit verbunden ist, um es dann wirklich in so einen Prozess reinzukriegen. Hm. Gordon, lass uns doch einfach mal eine Annahme machen. Wir hätten jetzt meinetwegen 1000 bis 200 Hörer pro Woche meinetwegen in so einem Podcast. Wir veröffentlichen einmal pro Woche grundsätzlich einen Podcast. Jetzt haben wir diese Vermarktungsform mit den Advertorials faktisch in dem Podcast, egal wie die verbaut sind. Welche anderen Möglichkeiten siehst du denn noch am Markt, um jetzt mit seinem Podcast mit der Reichweite Cash zu machen? Hm.
Also wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterspinnen, gibt es noch einige Ideen. Viele fangen an mit dem, was irgendwie ein bisschen was naheliegend ist, aber nicht unbedingt Cash bringt, sind so Affiliate-Sachen, ne? Also im Podcast irgendwelche Amazon-Links einzubauen oder sowas. Halte ich
jetzt für nicht so. Die keinen Cash bringen? Warum bringen die keinen Cash?
Naja, die bringen insofern nicht viel Cash, weil die Hürde, in die Shownotes zu gehen, für viele da draußen schon ein Thema ist. Ne? Mhm. Und bevor du jetzt, also wenn du jetzt einen Link, eine Affiliate-Link klickst, dann brauchst du halt auch irgendwas, wo du halt hingehst. Und wir haben halt mit dem Medium Podcast das einzige Medium, wo du deine Zielgruppe halt auch abseits vom Bildschirm erreichen kannst. Das ist ein Vorteil. Das ist dann ein Nachteil, wenn man etwas klicken muss. Ne? Mhm. So. Es gibt auch, also was spannend ist für Menschen, die schon eine gewisse Grundreichweite haben, sind zum Beispiel Interviews. Ne? Also Interviewplätze zu verkaufen, PR-Plätze zu verkaufen, wenn du so möchtest. Und das ist etwas, was in Zukunft immer interessanter wird. Ne? Also wenn jetzt als...
Das merke ich mir kurz. Ich will nochmal auf dieses Thema Affiliate zurückkommen.
Ja, okay.
Weil für viele das ja so der erste Touchpoint ist.
Ja, genau.
Und viele, die auch Reichweite haben, nutzen ja genau die Community, die sie haben, um ihren Trust über Produkte, Affiliate-Links irgendwie dann doch zu monetarisieren.
Ja.
Ich weiß, du hast ja auch vollkommen recht, du hast zwischen, ich sitze im Auto und höre einen Podcast zum, da ist irgendwo ein Link in meinem Podcast, in meinen Shownotes, hast du eine Hürde. Aber wie ist denn der direkteste Weg daran? Weil die Quelle, also dieses Vertrauensding in Richtung Podcast zum Empfehlung, dann doch vielleicht den Link zu klicken, wenn es um eine Produktempfehlung geht, der ist ja schon da. Wie würdest du das am besten machen vom Weg her, die Empfehlung aussprechen, einen Podcast zu den Shownotes, immer wieder auf die Shownotes hinweisen und empfehlen? Oder?
Also das wäre ja nochmal eine andere Möglichkeit, nämlich Gäste einzuladen, die vielleicht irgendwie ein Produkt haben, was sie vermarkten wollen. Das ist so ein bisschen so ein Mix aus Affiliate und PR, wenn du so möchtest. Mhm. Das hat einfach, weil es mehr Wumms hat, mehr Wucht hat, einfach so eine Folge und jemanden kennenzulernen, der einen Online-Kurs hat, beispielsweise und das zu vermarkten ist schon wieder interessanter an. Aber so dieses reine, was ich halt oft sehe, ist so, dass Podcaster irgendwie eine Bücherliste oder eine Wunschliste von Amazon irgendwie haben oder sowas oder halt Affiliate-Links da drin haben und verweisen halt nicht darauf, weil es sind immer die gleichen Sachen und das ist auch gut so, ja, dafür irrt sich auch bestimmt irgendjemand drauf, aber muss halt immer gucken, dass so ein Podcast auch keine QVC-Veranstaltung wird. Ne? Weil es muss, also die Inhalte, die ich vermarkte, also die Bücher, die ich empfehle oder die Personen, deren Produkte ich irgendwie empfehle, das muss schon zum Thema passen. So. Deswegen, ja, doch, es bringt vielleicht auch irgendwie ab einer gewissen Reichweite auch so ein gewisses Grundrauschen, aber das ist nichts, wo du jetzt richtig gut Cash machst. Sobald du mehr Reichweite hast, also irgendwas über 500 bis 1000 Downloads pro Folge, dann sind andere Hebel einfach, ich sag mal, besser für Cash als jetzt Affiliate-Marketing.
Okay. Du hattest gerade gesagt, PR-Plätze verkaufen als Interview. Hatte ich überhaupt noch gar nicht auf dem Schirm. Sag mal nochmal dazu was.
Es ist gerade für Corporates natürlich interessant, in diese Podcast-Schiene einzusteigen. Und oftmals fehlt es aber an der Möglichkeit, einen gescheiten Podcast zu machen. Dann fragst du dich natürlich als Unternehmen, wie kann ich denn meine Zielgruppe erreichen, ohne jetzt einen eigenen Podcast zu haben? Und dann sind natürlich PR-Plätze eine wunderbare Sache. Und da gibt's Menschen, die begrüßen dich mit offenen Armen und einem Angebot, dass du dann irgendwie für Summe X in den Podcast kommst. Ne? Und dann hast du natürlich auch viel mehr Fläche. Ne? Du kannst dich dann viel mehr austoben, dich auch wirklich zeigen als Unternehmen, als Corporate und dem Ganzen auch ein Gesicht geben. Und das ist dann auf einmal auch total spannend für das Unternehmen an sich. Es ist so, könnte so ein erster Schritt sein, um zu überlegen, okay, machen wir jetzt einen eigenen Podcast zum Beispiel.
Aber wie ist da deine Erfahrung damit, wenn du so erzählst jetzt, dann hört sich das so an, als hättest du damit schon Erfahrung.
Also ich selber jetzt nicht, aber Kunden
zwischen Podcast, Inhalt, Authentitätsverrat hin zum Commercial, da gibt's schon so irgendwie so einen Spannungsbogen. Wie kriegt man den dann hin? Weil meistens wirst du ja mit Sales-Leuten zu tun haben und die sind im Inbound jetzt nicht so mega cool, ist meine Erfahrung in den letzten 20 Jahren. Ja. Wie bringst du denn die Sachen zusammen?
Also mit einem ordentlichen Onboarding, dass die Menschen verstehen. Also erstmal, also ich selber habe da jetzt keine Erfahrung, aber ich habe Menschen begleitet, die damit Erfahrung haben, beziehungsweise die bei dem Prozess begleitet. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir erstmal ein ordentliches Onboarding gemacht haben. Das bedeutet, den Leuten, auch dem Sales-Team, die jetzt da irgendjemanden abstellen für einen Podcast, schon zu verklickern, so pass auf, wir verraten dir mal eben kurz, wie Podcast funktioniert. Das ist kein Sales-Gespräch. Sondern wir geben da so einen Crashkurs inbound, wie du es gesagt hast, und verraten so, pass auf, am besten, du kannst am Anfang und am Ende super gerne mal über ein bestimmtes Produkt sprechen, da werden wir dich auch hinleiten, aber das ist keine Verkaufsveranstaltung. Sobald es eine Verkaufsveranstaltung wird, schalten uns die Leute ab. Und das wollen Sales-Leute auch nicht. Und deswegen können die sich so ein bisschen am Riemen reißen. So, das also wie gesagt, so ein kleiner Crashkurs, damit es eben nicht so klingt wie Werbung. Trotzdem ist natürlich auch wichtig, dass wir die Werbung markieren. Zumindest halte ich das für ethisch-moralisch für richtig. Also auch zu sagen, dass es hier gerade etwas ist, was eine Art von Werbung ist.
Würdest du das jetzt in jeder Ausgabe machen? Weil Menschen neigen ja dazu, denn wenn sie Geld verdienen können und da einmal so eine Quelle aufgemacht haben, dass sie dann sagen, oh, das hat jetzt einmal geklappt. Na, das mache ich einfach jetzt immer, weil dann kann ich meine Miete bezahlen. Und schwupp ist ja die Authentizität aus so einem Format auch raus. Gibt es irgendwie eine Ratio, wo du denkst, ey, das ist organisch, sowas zu machen?
Na, es muss halt gleichzeitig, also neben der Möglichkeit, also es bringt dir natürlich nichts, wenn du jetzt jemanden von Fressnapf aus dem Sales-Team abkommandierst, in irgendeinem Podcast zu stecken, sondern es muss ja schon irgendwo Nutzen bringen für die Zielgruppe. Also nicht irgendwen, sondern es muss halt, und das ist der erste, und das ist immer das Wichtigste, es muss für die Zielgruppe relevant sein. So, und dann kannst du auch mit Werbepartnern da hinkommen oder irgendwie PR machen oder sowas mit dem Fokus auf den Nutzen, also Content für die Zielgruppe.
Bewegt sich da was auf der Unternehmensseite? Ich meine, wir haben überall Personalmangel, die guten Leute sind rar. Aber bewegt sich trotzdem in den Köpfen was, dass die auch verstehen, hey, es geht nicht mehr um so pushy Zeug, sondern wirklich um authentisches Marketing?
Schon. Also wenn ich war vor ein paar Wochen auf der All Ears von Spotify in Berlin, und das war so, dass ja, da waren extrem viele Verlage, extrem viele, also so ähnlich wie halt Podstars oder die auch irgendwie da war oder 7-1 Media und wie sie alle heißen. Das sind alles extrem junge Teams, die wissen, wie das funktioniert. Ne? Und die machen da echt schon einen guten Job. Und die sind auch in der Lage, die Unternehmen, die sie beraten und begleiten, dann auch schon ordentlich einzunorden. Also die Zeiten, das ist irgendwie so ein, wir reden über uns selber oder wir machen jetzt hier eine Werbeveranstaltung, Ding ist, das ist dankbarerweise, so sehe ich das zumindest, vorbei.
Mhm. Ja, glaube ich auch, dass sich einfach mit dem Generationswechsel kommt da ein anderer Spirit rein. Manchmal sind die Chefs noch so, dass die da alles unter Kontrolle haben wollen, aber im Kern werden die jungen Leute da schon Druck in die Kiste reinbringen. Ja, und die Online-Marketing-Rockstars haben ja auch gezeigt, dass es genau in die Richtung geht. Und auch die älteren 50-, 60-jährigen Schlipsträger plötzlich auch noch fancy dabei sein wollen.
Also genau. Glaub,
da gibt es schon eine Menge Druck in die Richtung.
Ja, es wandelt sich. Finde ich sehr, es ist ein sehr angenehmes Publikum, finde ich.
Genau. So, und an einem Thema komme ich ja nicht vorbei, wenn es um Vermarktung geht. Du weißt ja, hast ja vielleicht gesehen, dass ich das ein oder andere Mal mit der Sur-Szene mich auseinandergesetzt habe. Also schnell und hektisch reich werden im Internet. Da sind natürlich so eine Rezeptoren bei dir auch auf der Veranstaltung damals mit diesem Bulimie-Podcast angesprochen worden. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, deswegen reite ich jetzt auch auf diesem Erlebnis so rum, weil ich nochmal dir Dankeschön dafür sagen wollte, dass ich da sein durfte, weil das so ein Schlüsselmoment für mich war. Weil, wie immer sie hieß, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Sarah einen sehr erfolgreichen Podcast gemacht hat und dann Reichweite hatte, sie selbst ein bisschen überrumpelt war von dem Erfolg, der dann da auf sie zugekommen ist. Sehr viele intime Fragen natürlich, weil es um ein intimes Thema natürlich auch geht. Und die erste Reaktion oder der erste Touchpoint, den sie hatte, war hin zu Leuten, die genau sich dann mit diesem großen Feld Sur in Anführungsstrichchen, ich sehe das nicht so kritisch, beschäftigt haben. Nämlich es ging plötzlich um Online-Kurse, um irgendwelche PDFs, also diese ganzen digitalen Produkte, die ja eigentlich im Sur-Umfeld erst so richtig Traktion bekommen haben, wo ich gedacht habe, ja genau, da war plötzlich Erfolg, Reichweite, erster Touchpoint, nicht seriöse Online-Marketing-Felder, also seriös jetzt in Anführungsstrichchen immer, sondern gleich hin in Richtung digitale Produkte. Und ich glaube, die Veranstaltung war jetzt vor 6 Jahren oder so. Das heißt, da waren wir noch einen Schritt zurück, da war die Sur-Szene auch noch ein bisschen anders aufgestellt. Wie wichtig sind denn jetzt digitale Produkte in der Breite für die Monetarisierung von Podcasts, wenn man Podcasts als Community-Building-Grundlage sieht? Ist das eigentlich der Hauptweg?
Also das wäre der andere Weg, nämlich den Podcast zu nutzen, um die eigene Marke zu stärken und über diese Marke halt auch irgendwann ein Produktportfolio anzubieten. Also diese zwei Welten, entweder ich bin so, ich nenne das fremdfinanziert, also ich mache Werbung oder ich mache so, Host-Reads, dass ich halt als Host eines Podcasts Werbung mache oder Werbung einspiele oder sowas, ist eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich so ähnlich, wie ich das auch mache, dass ich mich selber und mein Unternehmen vermarkte und Angebote mache für digitale Dienstleistungen. Insofern ja, ein Podcast ist ein logischerweise digitales Medium. So ziemlich jede Statistik zeigt, dass Podcast-Hörer und Hörerinnen gebildet sind. Mit Bildung kommt ein höheres Haushaltsnettoeinkommen einher. Das sind thematisch interessiert an dem Thema des Podcasts. Also ist es irgendwie der logische nächste Schritt, da mehr Hilfe anzubieten. Das können Online-Kurse sein, das können Beratungen sein und dergleichen mehr. Also ja, der Podcast als Grundlage für digitale Produkte halte ich schon für sehr sinnvoll.
Genau. Und das ist, viele sagen ja immer, ja, das ist so kritisch. Ich bin da überhaupt gar nicht kritisch. Weil dieses Feld, mittlerweile ist es State of the Art. Damals, als ich auf dieser Konferenz war, war für mich einfach so ein Schlüsselmoment, dass ich gedacht habe, okay, wer hat denn zu dieser reichweitenmäßig da attraktiven, zu dem Ziel, den ersten Kontakt? Und da war es normal, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und die Leute, die dann gesagt haben, also ich kenne ja immer noch SEOs, ich komme ja nun aus dem Bereich SEO, die dann gesagt haben, nee, sie müsste SEO machen. Nee, Quatsch irgendwie. Also in vielen Bereichen muss man kein SEO machen, sondern da sitzt man schon an der Quelle des Sprudels und muss dann nur noch die richtigen Produkte daran stöpseln. Mhm. Und ich glaube, das ist doch klar, wenn ich irgendwelche Calls mache oder Telefonate habe und ich kriege immer wieder dieselben Problemstellungen erzählt, dass ich dann vielleicht ein Videoformat oder so oder einen Kurs anbiete oder auch persönliche Betreuung gegen Geld ist doch Das Normalste von der Welt.
Absolut. Also es gab mal so eine Phase, kann man ja mal irgendwie, ja, ich erwähne es nicht, sonst kriege ich wieder Ärger. Es gab so eine Phase, wo
das... Lass da mir ins Ohr, dann kriege ich den Ärger.
Ja, genau. Ich schicke dir mal einen Link, dann kannst du mal gucken. es gab halt so eine, es gab ein Forum von, ja, ich würde mal sagen, Podcast-Puristen, ne? die da schon sehr früh mit angefangen haben und dann auch sehr liebevoll mit dem Thema umgehen. Sehr, sehr, sehr großes Händchen für Technik haben und auch wirklich von der Qualität der Aufnahmen sehr, sehr hohe Standards abliefern, wo ich auch immer wieder gerne gucke, weil ich technisch gar nicht so gut bin. Also es ist auch nicht so, was mich echt interessiert oder sowas, sondern ich mag halt Stories so. Aber es gab halt so eine Community, wo es um diese technischen und inhaltlichen Sachen ging. Und da bin ich mit Podcast-Helden vor vielen Jahren auch mal echt zerrissen worden. Ne? Also von, weiß ich nicht, Werbeheini über unsympathisch, weil ausverkauftes Podcast und so weiter und so fort. Ne? Also das wurde sehr, sehr, sehr kritisch gesehen, Podcast als Marketingmaßnahme zu nutzen. Und aus deren Perspektive kann ich das auch verstehen. Ja. Aber wenn ich diese Szene weiter beobachte, auch die ist ein bisschen entspannter geworden, weil das Thema Podcast und Vermarktung von Dingen mittlerweile einfach so normal geworden ist, dass man auch wirklich völlig entspannt sein kann, den Podcast auch als Marketing-Tool zu nutzen.
Ja, ich glaube, da beschränken sich sehr viele Leute einfach selber. Das ist eher so ein Mythos. Das kommt mir so vor, wie damals, wie die Barcamps entstanden sind, oder wie die Republika entstanden ist. Alles war irgendwie Verrat und trotzdem sehe ich die meisten Gesichter jetzt im Mainstream wieder, weil das einfach ein Wandel ist. Da wird nichts verraten und diesen Piraten-Style, den gibt's auch nur in ganz kurzen Fenstern und danach wird er sowieso vom Mainstream eingesaugt. Wie sieht's denn aus, wenn ich Community habe mit Spenden? Also ich glaube, ein großes Fenster, was ich immer so sehe, ist ja die Kombination aus Podcasting machen, also da, um jetzt mal in dieses Crossmediale zu kommen. Ich mache einen Podcast, zeichne den vielleicht als Video auf, streame den vielleicht auf Twitch oder auf sonst wo, wo ich vielleicht noch über externe Tools mit Spenden aufrufen und so arbeiten kann. Glaubst du, dass diese Cross-Vermarktung über die Formate ein großer Hebel für die Monetarisierung sein kann? Dann über mehrere Kanäle auch über Spenden?
Ich würde es mal ausprobieren. So, ich selber habe mit Spenden wenig Erfahrung, und ich kümmere mich ja eher so um Unternehmen oder Unternehmerinnen und Unternehmer. Da ist das Wort Spende so ein bisschen verpönt, ne? Weil wenn wir ein geiles Format machen, dann wollen wir entweder dafür bezahlt werden oder Werbepartner haben. Spenden hört sich immer so ein bisschen so danach an, so wie ich habe das nötig. Deswegen weiß ich nicht, ob das richtige Wort wäre. Aber was interessant wäre in dem Zusammenhang, wäre, das mal auszuprobieren. Ja, also vielleicht einfach irgendwie so eine Art, weiß ich nicht, Coffee-Box zu haben oder sowas, oder Tipp-Box oder sowas. Warum nicht? Und dann kann man natürlich über verschiedene Kanäle oder irgendwie Streaming-Portale natürlich auch nochmal Reichweite generieren. Aber wäre es nicht spannender mit der Reichweite, die ich da generiere, nicht lieber richtigen Umsatz zu machen? Also das ist jetzt die totale Bewertung, ne? Aber vielleicht gibt's ja andere Hebel mit der als über Spendenaufrufe, zum Beispiel über exklusiven Content. Ja, da denke ich an so Anbieter wie Steady zum Beispiel. Ja, Wolfgang hat gerade geschrieben, frag mal Finn nach dem Thema Spenden. Ja, Krise kann auch geil sein. Ne?
Mann, Wolfgang, hör doch auf.
Krise kann auch geil sein. Also vielleicht kann man das über Steady lösen, also exklusive Inhalte zu machen, ne? Dass man sagt, okay, es gibt hier
einmal im Monat. Sag mal was zu Steady für die Leute, die Steady nicht kennen.
Genau, also Steady ist eine Plattform, die Content CreatorInnen hilft, ihre Inhalte zu monetarisieren. Ja, also das bedeutet, da liegt du kannst dann irgendwie auswählen zwischen 1, 2, 3 Paketen so und was die Starter oder Bronze, Silber, Gold, 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro und dann bekommst du je nach Paket Inhalte. Ja, also es kann eine Extra-Folge pro Monat sein oder ein Livestream pro Monat, zusätzlich zum Podcast nochmal ein Special oder solche Sachen, also die zusätzlich zum eh schon gehörten Content nochmal hinter einer Bezahlschranke liegen. Auch das ist ein sehr spannendes Feld, Und da machen, weiß nicht, es gibt hier so einen Podcast, der heißt, es ist Kack- und Sachgeschichten, ja. Super erfolgreicher Podcast. Die machen da, weiß nicht, 50, 60, 70, 80.000 Euro irgendwie im Jahr. Und das ist natürlich schon der Wahnsinn, ne? So. Also das ist halt auch nochmal eine Möglichkeit, um den Podcast, ja, zu refinanzieren.
Also ich glaube, viele, und dabei habe ich mich ja selbst auch manchmal ertappt in meiner Historie, denken dann immer, okay, ich mache einen Podcast und wenn sie von Bezahlschranke sprechen, dann denken sie, ah, okay, jetzt packe ich alles hinter die Bezahlschranke. Ja. Für meine Begriffe ist eigentlich der pfiffige Umgang damit, also weiterhin kostenfrei zu liefern, weil das einfach State of the Art ist, dann aber bestimmte Breakpoints zu haben, wo man eben sagt, okay, wenn du dazu mehr wissen willst, noch tiefere Informationen haben willst, dann hör dir doch mal das an oder dann nimm mal noch mal das Produkt. Ich glaube, das ist eigentlich die Magie, weil die Leute schon fasziniert sind von, wenn du erstmal sowieso einen Fuß in der Tür hast, von diesem, ah, vielleicht hat er letzte Mal doch irgendwas nicht gesagt oder hat sie irgendwas nicht gesagt und der geheime Tipp liegt zwischen den Zeilen vielleicht in dem Format. Mhm. Und mit diesem Mysterium zu spielen, glaube ich, das muss man sowieso lernen, aber da liegt mehr die Magie drin. Deckt sich das mit deiner Erfahrung?
Ja, schon. Also ich finde den Gedanken interessant, einfach zu liefern und für mehr einfach auch was zu verlangen. Ne? Und dann dadurch, dass der Podcast ja so ein Beziehungsaufbauer ist, so wir verbringen extrem viel Zeit mit den Menschen im Ohr und das ist da entsteht eine Beziehung. Es ist halt so. Mhm. Ja? Ich habe mit Wolfgang Jung noch nie ein Wort gewechselt, aber ich habe ein Gefühl für ihn. Ja?
Ich schon. Ich habe ja, auch ein genau. Gefühl für ihn.
Ganz schlimm. Ganz schlimm. Auf jeden Fall ist das so, dass man da einfach dann auch weiß, okay, ich mache da mehr. Ich habe zum Beispiel auch so ein paar Abos laufen. Ne? Zum Beispiel höre ich gerne Sträter Bender-Streberg. Also ein Podcast von den Thorsten Sträter, Hannes Bender und ne? Und die machen zum Beispiel einmal im Monat so ein Zoom und die liefern dann auch irgendwie einmal im Monat, glaube ich, so eine Filmbesprechung. Ja, mega lustig. Ja, und dafür zahle ich super gerne. Ja, das sind dann, weiß ich auch 10 Euro im Monat oder so. Ja, ja, natürlich ist das Kohle, aber das ist cool, dann irgendwie einen Schritt näher zu sein, ein bisschen mehr dran zu sein. Ne? Das ist so ein bisschen wie die erste Reihe auf Veranstaltungen, die dann für die VIPs reserviert ist oder sowas, weißt du? Die sind einfach ein bisschen näher dran, einfach ein bisschen mehr davon. Und das ist sehr, sehr interessant, wenn schon eine Beziehung existiert.
Genau, also ich glaube sowieso, die Zukunft wird eher darin liegen, Perspektiven zu sammeln, als Wissen zu sammeln, weil das ist in der Basis ja relativ schnell, hat man drauf. Aber jetzt Perspektiven auf dieses Wissen zu bekommen, wie andere Leute genau zu diesem Thema selbst Erfahrung gemacht haben und dann sein eigenes Wissen darüber zu stülpen. Also man muss um Himmels Willen nicht das nachmachen, was die anderen sagen, sondern man hat eine gute Gesamtmeinung vielleicht, um das dann mit den Sachen, die man selbst erfährt, in Verbindung zu bringen und sein eigenes Zeug daraus zu machen. Ich glaube, das ist die hohe Kunst. Lass uns doch noch mal kurz wir haben Affiliate schon ganz zu Anfang besprochen. Im Affiliate ist ja mal so ein Arbitrage-Modell mit drin. Wie würdest du denn jetzt bei deinen eigenen Podcasts vorgehen in Sachen rein Arbitrage? Das heißt, ich kaufe jetzt Traffic massiv oder auch weniger massiv oder ich kaufe überhaupt über PPC Traffic ein für meinen Podcast, um daraus denn in einem der genannten Kanäle, die wir jetzt besprochen haben, ja, mehr Cash zu machen. Das heißt, ich zahle erstmal selbst dafür, um die Reichweite mir zu holen, um dann hinten raus zu monetarisieren. Kennst du so eine Modelle?
Ich kenne die Modelle. Das Ding ist dieses, also auch das Reichweite einkaufen ist keine doofe Idee. Mhm. Der Podcast muss allerdings erstmal seine Wirkung entfalten dürfen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache Werbung für meine Landingpage und sehe, dass der Podcast, die Podcast-Landingpage aufgerufen wird und kann halt sehen, so, okay, meine Downloads steigen nach oben. Dann irgendwie eine Woche drauf, irgendwie den großen Launch zu starten, das wird nicht funktionieren, weil die Leute erstmal durch den Podcast dieses Vertrauen aufbauen wollen zu dir. Und deswegen ist das eher so ein Long-Term-Spiel. Ja, wenn du irgendwie in kürzerer Zeit irgendwie Launches oder Produkte oder Umsätze fahren möchtest, dann ist das nicht das richtige Modell. Wenn du aber nachhaltig Menschen begeistern möchtest und Menschen erreichen möchtest, die dir gerne folgen, dann kannst du irgendwann einfach dann ist diese Vertrauensbasis schon so da, dass diese Kunden- und Käuferinnen- und Käuferbasis nicht mehr weit weg ist. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst, aber ich glaube, da liegt aber auch so eine Denkblockade von vielen im Online-Marketing, einschließlich meiner Person. Ich nehme mich da nie aus, weil ich diese ganzen Bewegungen selbst mitgemacht habe. Das basiert ja darauf, dass ich eigentlich mich hinsetze und über meine Community und über mein Engagement dem Thema gegenüber automatisch eine Reichweite aufbaue. Das hat ja auch super geklappt die letzten Jahrzehnte oder für die, die entweder in der richtigen Lücke waren oder die zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle waren. Mittlerweile sind wir aber in einem Content-Schock und ich gehe jetzt mit einem Podcast raus und die Erwartung zu haben, dass die User mich finden müssen, ist, glaube ich, eine sehr verkehrte Einstellung.
Da bin ich bei dir. Da bin ich bei dir.
Sondern ich muss jede Form nutzen, um den Fuß in die Tür zu bekommen, damit die User, die ich erreiche, selbst die Entscheidung treffen können, hey, ist ein cooles Format oder ist nicht ein cooles Format. Mhm. Und dann halte ich entweder Hörer, die regelmäßig kommen, die dann Teil meiner Community werden. Aber ich muss ja irgendwie sagen, dass es mich gibt. Es ist wie mit Produkten immer. Ja, wer nicht wirbt, stirbt am Ende.
Da bin ich bei dir.
Und das sehe ich aber auch bei sehr vielen, jetzt nicht die reichweitenstarken Podcaster, die sowieso über TV meinetwegen Riesenreichweite haben, also über Nebenkanäle und dann einfach nur einen Podcast machen, sondern die Jungs und Mädels, die da mit harter Arbeit einfach so intrinsisch anfangen, die vergessen oftmals, dass der Mainstream, also da, wo das Kapital auch lang geht, damit man nachher monetarisieren kann, dass man da selbst auch eintauchen muss und da kommt man mit Glück rein manchmal, hat man im Leben Glück, aber meistens muss man sich das auch einkaufen.
Da bin ich bei dir.
Das ist eine harte Realität, glaube ich.
Da bin ich bei dir. Also das Thema des Content-Schocks, das erlebe ich draußen. Ne? Also es ist natürlich nicht mehr so einfach, diese Reichweiten zu bekommen wie vor 3-4 Jahren, sowas. Ne? Es gab in Apple Podcast damals da hieß es noch iTunes, diese Rubrik Neu und beachtenswert. Gab es dann damals mal. Und da bist du schon ordentlich gefeatured worden von Apple. Ne? Weiß ich, damals, als ich angefangen habe mit den ersten Podcast-Gehversuchen, das muss so 2010 gewesen sein, oder 2011, da reichte es, wenn man neu war, um da reinzukommen. Da musste man nicht beachtenswert sein. Ne? Und heute gibt es diese Kategorie schon gar nicht mehr, weil es einfach so viel Podcasts gibt im Vergleich zu vor einigen Jahren. Und dann die Menschen dafür zu gewinnen, das ist natürlich die hohe Kunst. Das ist die hohe Kunst. Und das hört auch nicht auf. Und da bin ich ganz bei dir, dass du dir irgendwann auch die Reichweite einkaufen musst. Also deinen Podcast über welche Arten auch über Paid Advertising natürlich auch bekannter machen musst. Und da kommt aber die Podcast-Szene auch wieder zum Tragen. Was ich bei ein paar Konzernen oder auch ein paar Unternehmen schon gemacht habe, ist, dass wir einen Trailer produziert haben für den jeweiligen Podcast und das quasi als Werbung in anderen Podcasts geschaltet haben. Das klappte sehr, sehr gut.
Genau. Ja. Also ich glaube grundsätzlich die Vermarktung, gerade für Podcasts, die starten und die jetzt auch vielleicht nicht so ein Riesenbudget haben oder die auch bei Solopreneuren aus dem eigenen Saft entstehen, macht euch Gedanken dazu, wie ihr in die Vermarktung kommt und auch damit Geld in die Hand nehmen müsst vielleicht. Weil es ist toll, ich freue mich ja auch darüber, wenn du sagst, dass Wolfgang und ich da ein cooles Format machen vielleicht oder dir das gefällt. Nochmal danke, Wolfgang, dass du dich darauf eingelassen hast. Aber wenn du das jetzt gesagt hast, hat es halt nicht so eine Riesenwirkung, als wenn ich das jetzt, selbst wenn ich nur für einen Zehner pro Tag das als PPC-Werbung in Facebook oder LinkedIn auflege, wenn ich anderen Leuten das eben noch mitteile, vielleicht sogar mit deinem Statement in deiner Zielgruppe, dann entfaltet es ja erst die Wirkung, die es wirklich haben könnte. Selbst wenn ich jetzt einen Deal mit dir machen würde und ich sage, hey, in deinem Verteiler, hau doch mal dieses Statement raus, dafür gebe ich dir Betrag X. Und diese Schwelle zu gehen, ich glaube, die ist sehr, sehr wichtig, um dann am Ende des Tages in irgendeiner Form überhaupt über Remonetarisierung von einem Podcast zu reden.
Ja, ich kann ja gleich mal eine Zahl sagen und dann kannst du mal gucken.
Ja, genau. Also, ja, aber so fängt es ja wirklich an.
Ja, klar.
Also
ja,
vorher redet man gar nicht drüber und jetzt frötzeln wir so rum, aber im Kern ist es das Game.
Ja klar.
Weil die meisten wissen ja gar nicht, welchen Wert würdest du denn aufrufen für deine Liste? Was ist es dir denn wert? Ist da ein Mehrwertteil mit bei? Siehst du es nur als Commercial? Diese Magie, das ist ja, oder die Chemie zwischen den Partnern, das ist ja die Magie eigentlich insgesamt im Marketing. Und das wird nicht nur im Podcast sträflich vernachlässigt.
Das ist
mein Lieber, hast du noch irgendeine Form, die wir jetzt nicht besprochen haben, wo du sagst, ey, warum hat denn der Young jetzt nicht danach gefragt?
Ach, es gibt noch so viele. Wir können auch über interne Podcasts sprechen, über, keine Ahnung, Unternehmenskommunikation. Aber das würde jetzt, hat mit dem Monetarisierungsgedanken jetzt nicht mehr so viel zu tun. Und aber insofern lass uns hier den Sack zumachen.
Ja, genau. Also Stunde ist auch immer eine schöne Zeit. Der Armin hat auch gesagt, er könnte uns noch stundenlang zuhören. Das sagt er nur so. Das meint der Armin nicht so.
Ja.
Aber er muss ins nächste Meeting. Siehst du, ich habe den Satz gar nicht weitergelesen.
Ja,
Gordon, also mir hat es wirklich auch riesig Spaß gemacht. Und da waren jetzt sogar wieder, immer wenn ich mich mit Leuten unterhalte, löst das bei mir ja auch was aus. Und deswegen kann ich jede Form von Interview auch jedem da draußen nur empfehlen, weil es nicht nur darum geht, Reichweite aufzubauen auch, aber man lernt scheiße auch nochmal selbst was dabei, weil wir hier auch wieder zwei Menschen aufeinander getroffen sind. Ich will nochmal auch darauf hinweisen, dass du Teil der Contentix bist. Und wer dich kennenlernen will, der kann am 6. und 7. Juli in Berlin erstmal natürlich deiner Session lauschen und danach mit dir auch noch in den intensiven Schnack gehen. Weil es ist immer noch was anderes, Leute hier dann so zu hören.
Absolut.
Oder 1:1 plötzlich zu sehen, was das für ein Riese ist, der Gordon. Ja,
ich bin gar nicht so riesig.
Und was der für ein netter Kerl ist. Das merkt man so im 1:1 noch viel besser als jetzt hier in so einem Video.
Also ich bin auch, wenn ich da Bob richtig verstanden habe, habe ich auch noch Chancen auf ein Zimmer in dem Hotel. Das heißt, wenn es da irgendwie eine Hotelbar gibt, bin ich da abends ganz bestimmt. Und dann können wir da auf jeden Fall mal, weiß ich nicht, eine Cola Light trinken oder sowas.
Genau so machen wir das. Alles klar, Gordon. Dann danke ich dir für deine Zeit und dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche noch und wir sehen uns, ja?
Dankeschön.
Tschüssikowski.
Tschüss.
So, meine Lieben, das war's in dieser Ausgabe. Eine Stunde haben wir wieder gut geschafft. Ich fand, da waren eine ganze Menge coole Sachen mit bei. Viele Sachen, die jetzt während des Redens auch mir nochmal durch den Kopf gegangen sind, die ich selbst nochmal beachten will, wenn die Zeit das zulässt. Ist ja immer alles so ein Zeitproblem. Wenn ihr da Fragen zu habt, wendet euch an Gordon direkt. Der ist in Social Media sehr gut findbar. Oder kontaktiert mich und dann können wir auch uns entsprechend dazu austauschen. In der nächsten Woche geht's weiter, nämlich am 9.6. haben wir das nächste Format hier. Und da habe ich einen Menschen, der mich schon wirklich super lange begleitet hat. Eigentlich seit ich mit SEO angefangen habe, nämlich den Markus Tober, haben wir hier im Livestream. Und ich möchte mich mit ihm nicht so sehr über SEO-Tools grundsätzlich unterhalten, sondern mir geht es darum, wie man überhaupt, und ich kenne ihn wirklich schon so nach seinem Studium, wo er seine ersten Schritte als Unternehmer gemacht hat mit den ersten Tools, bis hin zu dem Sale von oder dem Verkauf, dem Exit von Searchmetrics. Und diesen Weg möchte ich mal so ein bisschen beleuchten. Genau unter der Prämisse, wie baut man denn Firmen auf, wenn man nicht den Fokus hat, explizit was nur für sich zu machen, sondern wirklich um die Braut hübsch zu machen, um Geld einzusammeln, seine Anteile kleiner zu machen, um dann irgendwann in so den Punkt Exit zu kommen. Weil ich glaube, das ist ein wirklich anderes Denkmodell als das, was viele da draußen fahren, die vom Solo-Selbstständigen hin zur Agentur oder zu irgendeinem anderen Business gekommen sind. Da freue ich mich extrem drauf, wenn ihr in der nächsten Woche um 10 Uhr wieder dabei sein würdet. Wir machen auch noch ein bisschen Werbung dafür. Sonst war es das in dieser Ausgabe. Ich bin raus, euer Marco. Tschüss.